Wir sind es normalerweise gewohnt, dass wir in unseren Gottesdiensten so übliche Abläufe haben und dann kommt meistens irgendwo in der Mitte die Predigt und im Anschluss feiern wir Abendmahl. Wir wollen das heute mal ganz anders machen und wollen jetzt schon Abendmahl feiern, also ganz am Beginn des Gottesdienstes. Und die Idee, die uns geleitet hat für diesen neuen, anderen Ablauf, ist die, dass wir gesagt haben, wir wollen mal so ein bisschen versuchen nachzuvollziehen, wie für Jesus und seinen Jüngerkreis im Grunde dieser Tag gewesen ist. Und wenn ihr mal so euch in eure Bibel hineindenkt, dann wisst ihr, dass Jesus mit seinen Jüngern Passa gefeiert hat, das Passafest gefeiert hat, also ein gemeinsames Mahl. Und dass dann aus diesem Passafest heraus im Grunde die Geschehnisse, die Ereignisse sich fortgesetzt haben, die dann letztlich zur Hinrichtung, zur Verhaftung und so weiter Hinrichtung Jesu geführt haben. Und deswegen wollen wir auch jetzt schon Abendmahl feiern und wollen dann mit hineingehen in die Geschehnisse, die für den Karfreitag auch so bedeutend sind. Ja, vielleicht an dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank an das Musikteam, das uns so toll begleitet hat durch diesen Gottesdienst. Und ich finde das ganz toll, dass ihr das immer so toll macht. Und ich weiß, dass da viel Arbeit drin steckt und ihr viel übt. Und es macht mir immer eine große Freude. Vielen Dank euch und für einen ganz wichtigen Dienst. Ja, ich komme zur Predigt und möchte kurz vorher noch beten. Lieber Gott, danke jetzt für dein Wort und danke, dass dieses Wort ganz im Mittelpunkt steht, Herr. Und du hast schon zu uns gesprochen in diesem Gottesdienst durch Lieder, durch Gebete und Gedanken und auch schon durch die Textlesung. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du jetzt mit deinem Wort zusätzlich zu uns sprichst und uns abholst aus unserem Alltag. Amen. Ja, Karfreitag. Karfreitag, der Tag, an dem unser Herr Jesus gestorben ist. Und das ist ein Fest, was nun mal gar nicht lustig ist und gar nicht fröhlich ist. Wo ein Thema im Mittelpunkt steht, was wir auch gar nicht so gerne mögen, das Thema Tod. Tod und damit verbunden ist natürlich immer die Frage, Tod und was dann? Was kommt dann? Und das ist eine Frage, die nicht nur uns heute angeht, sondern die Menschen zu allen Zeiten schon bewegt hat. Wo die Menschen zu allen Zeiten schon nach Antworten gesucht haben und sich gefragt haben, der Tod als Grenze, als ein Land, was nie jemand überschritten hat, wo keiner was zu sagen kann, was kommt dann nach dem Tod? Und das ist ganz spannend, wenn wir zurückschauen in unsere Geschichte, dann ist das tatsächlich ein Thema, was sich durch alle Kulturkreise, unabhängig ob Menschen an Gott geglaubt haben, ob sie Christen waren oder Juden oder andere religiöse Vorstellungen, es ist immer ein Thema, was die Menschen ganz zentral beschäftigt hat. Und viele Hochkulturen, die wir heute kennen, haben sich intensiv damit beschäftigt. Und da war das so ein wichtiges Thema, dieses Thema Tod, dass letztlich das Leben dem Tod untergeordnet war. Der Tod war so wichtig im Leben, dass das Leben letztlich nur dazu diente, sich auf den Tod und dem, was danach kommt, vorzubereiten. Ich möchte jetzt nicht zu ausschweifend werden. Ihr wisst, ich kann da jetzt ganz viel zu sagen. Aber ein Aspekt, der das vielleicht deutlicher macht. Ihr alle kennt Ägypten und Pyramiden und all das, diese Kultur, die damit zusammenhängt. Und gerade in der ägyptischen Kultur, die ja ganz viel mit dem Alten Testament auch zu tun hat und mit der Bibel dann letztlich auch, gerade in dieser ägyptischen Kultur war es so, dass das Leben wirklich dazu gedient hat, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Wenn ein neuer Herrscher auf den Thron gesetzt wurde, dann begann sozusagen mit dem Tag der Krönung schon die Vorbereitung für sein Weiterleben im Jenseits. Grabkammern wurden gebaut, Pyramiden gebaut und so weiter und so weiter. Das hatte so eine große Bedeutung in Ägypten, dass quasi die ganze Wirtschaft, also Handwerker, Bauunternehmen und so weiter vom Thema Tod gelebt haben. Also das Leben als Vorbereitung auf den Tod. Das ist nicht nur in Ägypten so, sondern es ist in ganz, ganz vielen anderen Kulturen, ob wir nach Südamerika gehen, nach China und so weiter. Und das, was man heute davon weiß, graben Archäologen aus und können dadurch die Vergangenheit erforschen. Wenn wir uns heute umgucken oder das Thema Tod in unserer Nachbarschaft hier zu Hause thematisieren würden, dann würden wir merken, dass das ein sehr ungemütliches Thema ist. Es ist ein Thema, da spricht man nicht drüber. Und wir merken, dass in unserer Gesellschaft das Thema Tod tabuisiert wird. Es ist ein Thema, das mögen wir nicht. Das ist nicht lustig, das macht keinen Spaß. Und diese Tabuisierung des Todes in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, findet auch Niederschlag. Das heißt, wir merken nicht nur, dass es kein Thema mehr ist, worüber man spricht, sondern wir merken plötzlich, dass es auch was macht mit uns gesellschaftlich. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr mal ein Bestattungsunternehmen mit einem Leichenwagen vorbeifahren seht, dann war das früher immer ein schwarzes Auto. Und jeder wusste, ein Leichenwagen ist schwarz und das hat was mit Tod zu tun. Leichenwagen heute sind meistens silbern und sie sehen aus wie jedes andere Auto auch. Und man muss zweimal gucken, um zu sehen, aha, das ist jetzt ein Leichenwagen. Also das Thema Tod hat keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft und das führt so weit, dass wir auch an äußeren Formen abweichen und sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht mehr haben. Und dennoch können wir den Tod nicht ausschließen. Wir können den Tod nicht verdrängen, denn der Tod ist eine Wirklichkeit in unserem Leben. Und er betrifft uns alle, vielleicht zuerst, wenn Freunde und Verwandte sterben, aber letztlich müssen wir uns auch selber mit unserem eigenen Tod auseinandersetzen und wir sind klug, wenn wir das frühzeitig machen. Meine Erfahrung ist, dass dann, wenn man zu einer Beerdigung geht, vielleicht einer der wenigen, vielleicht der einzige Moment ist, wo wir als Christen wirklich noch die Möglichkeit haben, über Gott zu sprechen. Es ist der einzige Ort, wo wirklich nochmal nach Gott gefragt wird und wo die Frage aufkommt, ja, was ist denn jetzt nach dem Tod? Was kommt denn dann? Und so traurig Beerdigungen sind, ich sehe tatsächlich eine Chance in so einer Beerdigung auch, weil es uns die Chance bietet, Zeuge zu sein für unseren Glauben, von unserer Hoffnung weiterzugeben. Und ich glaube, dass das eine echte Chance ist, auch gerade bei Beerdigungen oder bei Trauerfällen davon zu sprechen. Der Tod und die Frage danach, was kommt nach dem Tod, ist nicht nur für uns und für die Menschen, die vor uns gelebt haben, eine zentrale Frage, sondern es ist natürlich auch ein Thema in der Bibel. Und ich habe uns heute einen Text rausgenommen, der im Grunde so ein bisschen eingewebt ist in das, was wir schon gehört haben. Und ich habe eigentlich zwei Texte, die ich lesen werde. Und der erste, das ist sozusagen der Haupttext, der passt ein bisschen dazu, was wir eben schon im Abendmahl gelesen haben. Das ist nämlich ein Text, der auch aus dem ersten Korintherbrief stammt, genauso wie die Einsetzungsworte, die Kerstin vorhin zum Abendmahl gelesen hat. Der erste Korintherbrief ist ein ganz spannender Brief, weil, obwohl er in der Bibel steht und von daher was ganz Altes und Antiquiertes ist, eigentlich ein ganz moderner Text ist. Die Korinther Gemeinde, ich habe schon öfters darüber gepredigt und die meisten wissen das, ist eine sehr moderne Gemeinde. Es ist eine Gemeinde, wo Menschen zusammengekommen sind, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen, aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Es sind Menschen, die vorher an andere Götter geglaubt haben, aus anderen Religionen kommen. Es sind Juden, es sind aber alles neu bekehrte Christen. Das heißt, es ist keine Gemeinde, die auf so eine lange Tradition zurückblicken kann. Das andere Moderne ist, dass in dieser Gemeinde Menschen zusammengekommen sind, die aus ganz unterschiedlichen sozialen Hintergründen kommen. Das heißt, wir haben sehr reiche Menschen in Korinth und wir haben ganz, ganz arme Menschen, Sklaven, die in diese Gemeinde gehen. Das heißt, diese Gemeinde in Korinth ist etwas, was es eigentlich in der Antike nie gegeben hat. Es ist eine Zusammenkunft von Menschen, die eigentlich im normalen Leben nie was miteinander zu tun haben. Und das macht es so modern. Den Korintherbrief hat der Apostel Paulus geschrieben in Jahren 54 bis 57. Und das andere Moderne sind die Fragen, die die Korinther Christen haben. Es sind ganz viele Fragen, die uns heute noch bewegen. Und eine Frage, die im Korintherbrief bewegt wird und wo Paulus was zu sagt, ist genau diese Frage, die uns heute auch beschäftigt. Die Frage nach dem Tod und danach, was kommt nach dem Tod? Was kommt danach? Und die Antwort ist ganz spannend. Die Korinther haben diese Frage und die warten gar nicht erst auf die Antwort von Paulus. Es ist ein Brief, das heißt, dieser Brief antwortet auf Fragen, die in der Gemeinde sind, sondern die haben selber schon nach Antworten gesucht. Und die Antworten, die die Korinther Christen in dieser Gemeinde gefunden haben, die sind ganz modern. Die Korinther Christen haben gesagt, naja, Tod, wissen wir, ist unumgänglich, der ist da. Aber was kommt danach? Und die Korinther haben gesagt, nicht alle, aber einige in dieser Gemeinde haben gesagt, danach kommt nichts. Tod, Schluss, aus, Ende. Komisch. Warum? Warum sagen sie das? Warum kommen sie dazu? Weil die Christen in Korinth, wie gesagt nicht alle, aber einige, eine Gruppierung in dieser Gemeinde sagt, es kann danach nichts mehr kommen, weil Tod ist Schluss, ist Ende, die Erfahrung machen wir. Und deswegen kann es keine Auferstehung geben. Und jetzt geht's weiter. Und weil es keine Auferstehung geben kann, ist Christus auch nicht auferstanden. Das heißt, das mit diesem christlichen Glauben ist eine nette Sache, aber das mit dieser Auferstehung, das glauben wir nicht. Und da sind wir ganz modern. Ich glaube, viele Menschen unter uns, also nicht unter uns hier, aber in unserem Umfeld, würden das unterschreiben, sagen, klar, danach ist Schicht. Und Paulus wird mit dieser Problematik konfrontiert. Menschen schreiben dem Paulus einen Brief und sagen, hey, wir haben ein riesen theologisches Problem. Wir haben eine Gruppe in unserer Gemeinde, die sagen, dass diese Auferstehung nie stattgefunden hat. Christus ist gestorben am Kreuz, Schluss. Karfreitag und Ende. Und Paulus muss nun Stellung dazu beziehen. Und Paulus ist ein Mann, der sehr klug ist und der nicht nur klug ist, weil ihm das so mitgegeben ist, sondern jemand, der sehr viele wichtige Themen, Fächer studiert hat, also ein studierter Mann, er ist ein studierter Theologe und er ist ein studierter Rhetoriker. Das heißt, er ist jemand, und das war in der Antike sehr wichtig, der sehr gut reden kann und gewohnt ist, sich auseinanderzusetzen in öffentlichen Diskussionen und mit Themen auseinanderzusetzen. Und Paulus lässt sich nun auf diese These der Korinther ein. Und er tritt in eine klassische Diskussionsform, man nennt das die klassische Form des Diskurses, und übernimmt sozusagen diese Position und sagt, okay, ihr Korinther sagt, es gibt keine Auferstehung und deswegen ist Christus auch nicht auferstanden. Er übernimmt das quasi als Argument und spielt jetzt damit. Und in diese Position möchte ich uns jetzt mit hineinnehmen und lese aus dem 1. Korintherbrief, 15. Kapitel, die Verse 17 bis 19. Paulus geht also auf dieses Argument ein und übernimmt das jetzt mal. Ist aber Christus nicht, oder, nee, wir machen es anders, wir machen halt 16 noch dazu, das ist noch viel besser. Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Logisch. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer ganzer Glauben vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus starb, ist dann verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, dann sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Ich lese es nochmal im Zusammenhang. Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann auch nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus starb, ist dann verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Logisch. Und es gibt eine Konsequenz, die Paulus daraus zieht. Er sagt, wenn wir das ernst nehmen, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann kann doch für unser Leben kann es nur eine Konsequenz geben. Und das schreibt er dann etwas später, im Vers 32. Wenn die Toten nicht wieder lebendig werden, dann halten wir uns doch lieber an das Sprichwort, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Paulus zitiert hier was. Dieses lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, ist kein Spruch, den der Paulus sich jetzt ausgedacht hat, so als Zyniker und sagt, okay, wenn ihr das nicht glaubt, habt Spaß und dann ab in die Kiste. Sondern er zitiert einen griechischen Dichter, einen Herrn Menander, und der hat 400 vor Christus gelebt und der hat genau das gesagt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und dieser Mann war ein Philosoph und hat gesagt, darum geht's im Leben. Spaß haben, mitnehmen, was wir kriegen können, denn morgen sind wir tot. Ja, und das ist das Fazit. Wenn mit dem Tod alles vorbei ist, dann sollten wir unser irdisches Leben so intensiv wie möglich auskosten und alles mitnehmen, was uns geboten wird. Und eins ist völlig klar, dumm ist dann nur derjenige, der nicht genug gelebt hat, bevor es mit ihm zu Ende ist. Eins ist dabei natürlich auch klar. Wenn mein Leben ohne Rücksicht auf Verluste auf Kosten anderer läuft, ist das eben auch egal. Weil es hat ja keine Konsequenz. Es ist egal. Ich muss für nichts Rechenschaft ablegen. Ich muss für nichts gerade stehen. Und Christi Tod am Kreuz war ziemlich persönliches Pech für Christus selber und völlig überflüssig. Und diese Meinung hatten nicht nur Menschen in Korinth in der Gemeinde, sondern diese Meinung wird auch vertreten am Kreuz. Wir haben es gerade gelesen. Das möchte ich nochmal mit hineinnehmen. Diese Haltung, Christus, was machst du da? Warum hängst du am Kreuz? Ist doch Blödsinn. Das vertreten die Menschen am Kreuz. Markus 15, 29 bis 32. Wir haben es gerade gelesen. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten höhnisch den Kopf und beschimpften Jesus. Ha! Wolltest du nicht den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Dann befreie dich doch und komm herunter vom Kreuz. Genauso machten sich die führenden Priester und Gesetzeslehrer über Jesus lustig. Andern hat er geholfen. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Retter und König von Israel, er soll doch vom Kreuz herunterkommen. Wenn wir das sehen, werden wir ihm glauben. Auch die beiden, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Das ist die Konsequenz. Und das wäre die Konsequenz heute auch, Karfreitag, wo wir dem Tod Christi gedenken, wo wir sagen müssen, eigentlich können wir aus diesem Tod Christi nur eins mitnehmen. Lasst uns essen und trinken. Lasst uns Spaß haben. Lasst uns leben, was das Zeug hält. Denn morgen sind wir tot. Und dann ist es aus. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit dieser Konsequenz. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die genauso leben. Das ist das, was angesagt ist in unserer Welt. Darum geht es. Mitnehmen, was es geht, und richtig auf den Putz hauen und Spaß haben. Hier und jetzt. Ich weiß aber auch, dass es viele Menschen gibt, die sich mit dieser Haltung nicht arrangieren können. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sagen, das ist zu wenig. Das kann es nicht sein im Leben. So Solltet ihr auch solche Menschen sein, die sagen, das kann es nicht sein? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Was mache ich mit der Schuld? Da muss doch noch was kommen. Wenn es euch so geht, und mir geht es so, dann möchte ich euch herzlich einladen. Ich möchte euch einladen, Ostern wiederzukommen in diesen Gottesdienst. Es gibt einen schönen Osterspaziergang um 9 Uhr und dann einen wunderbaren Gottesdienst. Und dann möchte ich euch anbieten, darauf zu hören, welche Idee Gott hatte mit dieser Frage, mit dem Tod und was danach kommt und welche wunderbare Lösung Gott sich ausgedacht hat dazu. Amen.